mit Maske. Wir empfehlen, die Maske aufzulassen, aber ansonsten könnt ihr im Gottesdienst auch die Maske runternehmen. Wenn ihr den Gottesdienst nachher verlasst oder auch vorher weggehen müsst, bitte Maske aufsetzen, weil wir können einfach nicht gewährleisten, dass die Abstände eingehalten werden. Und ja, deswegen müssen wir es so machen. Macht keine große Gruppen, wenn wir dann nachher Gottesdienst aussagen. Wir werden zwischendrin vor der Predigt nochmal lüften, weil das RKI sagt, das Ideale ist einfach viel zu lüften. Die Lüftung läuft auch. Und ja, sind von eurer Seite sonst noch Fragen. Ansonsten wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst und wir können einfach immer nur beten, dass Gott uns bewahrt.
Herr, mein Gott, wie mächtig bist du. Keiner ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt, es gibt keinen Gott außer dir. Mit diesem Gebet Davids aus 2. Samuel 7 begrüße ich euch herzlich zu diesem Gottesdienst, liebe Freunde, liebe Geschwister, vielleicht auch Gäste, die mit uns per Livestream jetzt hier verbunden sind. Wir feiern Gottesdienst, weil wir überzeugt sind, der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist der einzig wahre Gott. Er ist mächtig. Keiner ist wie er. keiner ist ihm gleich. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und er ist nicht nur mächtig, sondern er ist auch gut. Wir haben ihn in unserem Leben als gut erfahren. Er hat unsere Herzen berührt. Und er hat auch schon manches Wunder getan. Wir haben Wunder mit ihm erlebt. Er ist ein Gott, der Wunder tut. In der Geschichte der Menschheit hat er immer wieder Wunder getan. Und eines der größten Wunder ist, dass er sogar Mensch wurde in Jesus Christus. Und dass viele von uns ihn überhaupt als unseren Retter kennenlernen durften und jetzt zu diesem lebendigen Gott eine persönliche Beziehung haben können, ist auch ein Wunder. Deshalb können wir Halleluja mit David singen und unseren Herrn loben und ihn preisen, weil wir diesen Gott lieben. Nichts soll uns wichtiger sein in unserem Leben als er. Haben wir gerade gesungen. Ihn wollen wir allein verehren, hieß es in diesem Opener. Es geht also um seine Ehre, auch in diesem Gottesdienst. Und weil es um seine Ehre geht, ist er unser wichtigster Gast. Er ist hier in unserer Mitte und er ist uns herzlich willkommen. Herzlich willkommen heißen wir auch unseren Gastprediger und seine Frau. Simon und Steffi Röger besuchen uns heute. Das war schon vor Corona so geplant. Eigentlich hätte ich über dieses verlängerte Wochenende in Berlin sein sollen und dort einer Gemeinde, auf einer Gemeindefreizeit dienen. Aber der Mensch denkt, Gott lenkt. Manches kommt anders, als wir das geplant haben in diesem Jahr. Simon wird uns später die Predigt halten. Da sind wir schon gespannt, was Gott uns durch dich heute sagen will. Den Geschwistern, die letzte Woche Geburtstag hatten, möchte ich auch noch nachträglich gratulieren. Vielleicht verfolgen Sie diesen Gottesdienst online. Und das waren Evi Wald und Gerhard Klein. Für das neue Lebensjahr wünsche ich euch gottesreichen Segen nochmal. Schön, dass es euch gibt. Und nehmt gerade dieses Wort Davids aus 2. Samuel 7, 22 mit auf den Weg in das neue Jahr und erinnert euch, unser Gott ist mächtig. Keiner ist ihm gleich. Und deshalb dürft ihr ihm ganz vertrauen und euch in ihm geborgen wissen. Lasst uns mit unserem Gott jetzt reden und ihm diesen Gottesdienst anbefehlen. Der einige Gott, du bist der einzig wahre Gott. Wir danken dir für deine Allmacht, für deine unbeschreibliche Macht, die du hast als der einzige Gott, und du missbrauchst diese Macht nie. Danke aber auch für deine Güte und Gnade, die uns zu dir selbst gezogen hat und die uns durch alle Zeiten trägt. Und Herr, wir danken dir auch für die Bewahrung in dieser Zeit der Pandemie. Danke, dass sich bis jetzt noch niemand von uns hier mit diesem Virus infiziert hat oder so infiziert hat, dass er ins Krankenhaus musste. Wie wir gerade gehört haben, musste eine Gemeinde wieder schließen, weil sie sich mit diesem Virus infiziert haben oder einige sich infiziert haben. Es ist also Gnade, dass wir bewahrt wurden bis jetzt, Herr, und wir erkennen auch, wie abhängig wir sind von dir und können dich nur bitten, erbarme dich unser und bewahre uns auch weiterhin. Und ich möchte auch danken, dass du Gelingen geschenkt hast bei der OP von Ingrid Scholze. Es freut mich riesig, sie heute hier zu sehen, dass es ihr schon so gut geht, dass sie diesen Gottesdienst hier mit uns feiern kann. Ich möchte auch danken, dass du letzte Woche unsere Freunde in den USA, Cliff und Visa, vor dem totalen Ruin bewahrt hast, Herr, dass bei dem Brand nur ihre Garage und nicht das ganze Haus abgebrannt ist. Sie aber jetzt trotzdem noch Monate nicht einziehen können, weil alles verraucht ist. Herr, erbarm dich ihrer und stärke sie in dieser Zeit und schenk ihnen das Vertrauen, da wirklich auszuhalten. Segne sie, lass sie spüren, dass viele für sie beten. Und Herr, ich möchte auch danken für alle Bewahrung bei den Arbeitseinsätzen letzte Woche. Auch da hast du deine Güte erwiesen, dass sich niemand verletzt hat und dass man doch einiges erledigen konnte. Und jetzt bitten wir dich, dass du diesen Gottesdienst segnest und dass du durch dein Wort zu uns sprichst und durch deinen Geist und dass unser Lob, Herr, dir angenehm ist, dir zur Ehre. Amen. Ein kurzes Update, vor allem auch für die Geschwister, die nicht in Fullingen wohnen und nicht hier vorbeilaufen an unserem Haus, um zu sehen, was hier alles passiert. Letzte Woche konnte die Firma Holzmassiv diese leider asbesthaltigen Fassadenplatten, wie ihr da im Bild seht, mit Vollschutzkleidung entfernen können. Auf dem zweiten Bild sehen wir schon das vollbrachte Werk, fast das vollbrachte Werk. Also es geht hier vorwärts. Und dann konnte letzte Woche auch die Lattendeckung, über der eine, naja, wie soll ich es beschreiben, Schlacke, Spreu, Gipsisolierung war, wie man sie vor 200 Jahren eben gemacht hat. Und diese Lattendeckung konnte am Freitag beseitigt werden und gestern natürlich der ganze Schutt zum Teil weggefahren werden. Auf dem zweiten Bild sieht man noch, ja, wie das dann da aussieht, dieser Schutt, diese Schlacke, Spreu, Isolierung. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich allen von Herzen danken für ihren Einsatz, für ihre Hilfe. Und es würde jetzt lange dauern, alle Namen zu erwähnen. Rentner und Jungrentner und junge Leute haben da mitgeholfen. Und das ist ein Geschenk Gottes, dass wir hier zusammenhalten und dieses Projekt voranbringen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir immer das Ziel im Auge behalten, wie es einmal aussehen wird. Ihr habt diese Zeichnung, diese Animation schon letzten Sonntag gesehen. So soll es mal aussehen. Und wenn man das erkennt, merkt man, jeder Einsatz lohnt sich, um dieses Ziel zu erreichen. Aus alt wird neu. Und erst wenn man die Fassade oder den Putz beseitigt, wenn man also tiefer geht, erkennt man erst, was morsch, vom Holzwurm angefressen und verfault ist, was erneuert und ausgetauscht werden muss. Und ich musste letzte Woche denken, das ist wie im Leben auch. In unserem persönlichen Leben, vielleicht auch wie im Leben der Gemeinde. Wenn wir Veränderung zulassen, wenn wir uns diesem mühsamen, schmerzhaften Prozess hingeben, diesem Prozess der Veränderung, steht am Ende etwas Schönes, etwas Neues da. Äußere wie auch innere Veränderung kostet immer Zeit und Kraft und Mühe, aber es lohnt sich. Auch wenn es um die Verschönerung und die Erweiterung dieses Hauses geht, geht es letztlich auch um das Reich Gottes. Als Gemeindeleitung sind wir überzeugt, dass die EFG Fullingen auch in Zukunft von Gott dazu gebraucht werden kann, dass sein Reich in unserer Stadt hier und auch in der Umgebung gebaut wird, dass dieser Ort, diese Gemeinde hier eine Existenzberechtigung hat. Und die Verschönerung und die zeitgemäße Anpassung unseres Gebäudes soll genau diesem Zweck dienen. Und deshalb bitte begleitet dieses Projekt auch weiterhin im Gebet. Es geht nicht nur um Mauern, um Erweiterung, um Bau. Es geht auch um das Reich Gottes. Und diejenigen, die nicht kräftemäßig, physisch damit helfen können, die können beten, viel beten. Und wir brauchen viel Gebet für dieses Projekt. Das ist keine kleine Nummer. Und deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für alle Beter, die einfach im Gebet hinter diesem Projekt hier stehen. Baue dein Reich hier, Herr. So werden wir gleich hören. Wir trachten zuerst nach deinem Reich. Wir hungern und dürsten nach dir. Unser Leben wollen wir nicht vergeuden. Denn du bist unsere Freude und unser Lohn. Wir wollen sehen, wie gefangene Herzen wieder frei werden, wie die verletzten Kranken und Armen in dir Frieden finden. Unser Leben wollen wir für die Sache des Herrn niederlegen. Wir sind deine Gemeinde und wir beten, erwecke dieses Land. Build your kingdom here. We pray. Lasst uns unseren Herrn mit Liedern anbeten.
God said, you rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray, until what we are made. Come set our hearts in place with hope, like fire in our very soul. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power.
Jesus, ich möchte dir für den heutigen Tag danken. Ich möchte dir für das schöne Wetter danken, das du uns geschenkt hast. Ich möchte danken, dass wir uns jetzt auch wieder, auch jetzt im kleinen Rahmen, wieder versammeln können, um ja, dich anzubeten und dich zu loben. Und ich möchte dich bitten, für egal was uns bedrückt oder was uns gerade in den Gedanken rumschwirrt, Herr, dass du uns einfach frei machst und dass du uns mit deinem Geist erfüllst und uns Frieden schenkst und Freude.
Gekommen, um eine Begegnung mit dir zu haben und auch untereinander. Hab Dank, dass es in diesem Rahmen wieder möglich ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns heute segnest durch das, was wir singen, was wir beten und auch was wir hören aus deinem Wort.
Ja, himmlischer Vater, wir sagen ja zu dir. Und das jeden Tag aufs Neue und das ist ein wunderbares Geschenk, dass wir das ja dürfen und dass wir an viele Dinge denken dürfen, in denen du uns schon geholfen hast, aus denen wir Kraft schöpfen können. Du bist unser Vater und wir wollen dir vertrauen und dich anbeten und dir danken, dass du uns durch alles durchträgst. Amen.
mercy for our sins. May we forgive the way that you've forgiven us, oh Lord, so we can sing. Father,
love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross.
So, machen wir kurz einen Mikrofontest. Hört ihr mich alle? Wunderbar, es funktioniert. Vorher hatten wir keine Zeit mehr dazu. Schön, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich möchte ganz herzlich alle begrüßen, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Ich möchte auch den Livestream ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr von daheim auch zuschaut. Ich habe heute ein cooles Thema mitgebracht. Das soll uns ein bisschen ermutigen, aber uns auch ein bisschen ermahnen, vielleicht in die eine Richtung. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Schauen wir mal. Jawohl, Beamer funktioniert. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ja, Fernbedienung funktioniert nicht. Also dann drückst du weiter, Joe. Soll ich weitermachen? Ah, jetzt geht's. Okay. Pass auf. So, also, zu Beginn möchte ich einfach eine Frage an euch alle stellen, auch an euch zu Hause. Wer von euch war schon mal bei einer Geburt dabei? Jetzt mal nicht die eigene, war ja klar, dass da jeder mal irgendwann geboren ist, sondern bei einer Geburt von einem Kind, vielleicht von seinem eigenen Sohn, von einer seiner Tochter. Ja, das sind schon ein paar Hände. Ein paar Hände sind dabei. Und jetzt, gerade in dieser Corona-Zeit, hört man es ja vielleicht auch ab und zu häufiger, dass jemand stirbt. Wer von euch war schon mal auf einer Beerdigung? Das sind deutlich mehr Leute. Also bestimmt doppelt so viele, hätte ich jetzt gesagt, von denen, die hier sind. Und Anfang dieses Jahres gab es in unserer Gemeinde auch einen Todesfall, nicht Corona-bedingt, sondern wegen einem Tumor im Kopf. Und da waren wir auf der Beerdigung und Tobi hieß der und der hatte noch nicht sein 35. Lebensjahr erreicht. Und wenn dann jemand so früh stirbt, dann kommt man doch mal ins Nachdenken. Auch jetzt vielleicht in dieser Zeit, wo man doch vielleicht hört, die Person ist schwer krank, die Person ist schwer krank. Vielleicht liegt sie sogar im Sterben oder ist auf der Intensivstation im Krankenhaus und man fragt sich, okay, was kommt denn danach? Was passiert mit mir, wenn ich nach Hause fahre, aber das Zuhause gar nicht erreiche? Und so ging es mir da auch. Und was damals zu der Zeit ganz gut gepasst hat, ist, dass wir in der Gemeinde einen TIC-Kurs gemacht haben. Das heißt Training im Christentum. Das ist ein Buch, so ein schwarzes Buch, da ist ein Ohr drauf und ein Schuh. Das heißt, soll sowas wie bedeuten, wie hören und tun. Und ein Kapitel von diesem TIC-Kurs ging um das Thema, da ging es um das Thema Ewigkeit. So, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Was ist Ewigkeit überhaupt? Und das wollen wir uns heute anschauen. Ewigkeit. Und fangen wir einfach mal an mit der Frage, was kommt denn nach dem Tod? Ich glaube, ich muss es einfach ein bisschen hochhalten, dass es funktioniert. Und das ist eine Frage, die ja sehr interessant ist, weil die haben nicht nur wir uns schon gestellt. Die stellen wir nicht nur wir Menschen heute, ja, sondern auch die Menschen, die schon vor 1000 Jahren gelebt haben, die haben sich schon diese Frage gestellt. Und ihr wisst sicher, was eins der ältesten Bücher der Bibel ist oder vielleicht sogar das erste, was so geschrieben wurde, ist das Buch Hiob. Und da finden wir einen ganz spannenden Vers, nämlich Hiob 14, Vers 10. Da heißt es doch, wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden, er tut seinen letzten Atemzug und wo ist er dann? Und dieser Satz wurde bestimmt schon aufgeschrieben vor 4.000, 5.000 Jahren vielleicht sogar schon. Und selbst damals haben sich die Menschen gefragt, wow, was passiert, wenn ich sterbe? Ich kann es eigentlich jetzt doch gar nicht wissen, oder? Und ich denke, jeder Mensch, jeder hier drin, jeder zu Hause, ist irgendwann mal an diesem Punkt, wo er sich fragt, was passiert mit mir nach dem Tod? Aber nicht nur wir Gemeindemenschen fragen uns diese Frage, sondern auch die Menschen in der Welt draußen, die mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben. Und die sind da ganz schön kreativ geworden, sage ich mal, was denn alles so sein könnte nach dem Tod. Manche Menschen sagen, nach dem Tod kommt einfach nichts. Es gibt nichts nach dem Tod. Wenn du tot bist, bist du tot. Andere gehen davon aus, dass man in einem neuen Körper von irgendeinem Lebewesen wieder aufwacht. Ja, das kennen wir unter dem Begriff Reinkarnation. Wieder andere sagen, dass man in einer Geisterwelt lebt. Ja, zum Beispiel, wenn wir an Indianer denken, die ihre Verstorbenen in die ewigen Jagdgründe schicken sozusagen und dann versuchen, vielleicht irgendwie wieder mit denen Kontakt aufzunehmen. Und dann gibt es noch welche, die sagen, man kann es nicht wissen. Aber was sagt die Bibel dazu? Was können wir glauben? Und ich habe heute in dieser Predigt ziemlich viele Bibelverse drin, um einfach das vielleicht einfach ein bisschen zu bestätigen. Das sagt nicht ich, das möchte nicht ich euch sagen, sondern das sagt die Bibel euch. Das sagt Gottes Wort, sagt es euch, was in Zukunft passieren wird. Und laut der Bibel gibt es zwei Orte, an denen wir sein können. Entweder wir können in der Gegenwart Gottes sein. Laut 2. Korinther 5, Vers 8, da heißt es, ja, wir wissen und sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann beim Herrn wären. Oder es gibt natürlich auch die zweite Möglichkeit, die die Bibel sagt. Joe, drückst du einmal weiter. Da heißt es, dass man getrennt von Gott ist, an einem Ort großer Qual. In Offenbarung 20, Vers 10 bis 15 oder 10 und 15 können wir das lesen. Und es bleibt niemand nach dem Tod wirklich tot, laut der Bibel. Jeder Mensch wird auferstehen. Und das bestätigt die Bibel immer und immer und immer wieder. Auch im Alten Testament schon. Also ganz vorne in 1. Mose 25, 7 und 8, da heißt es, Abraham wurde 175 Jahre alt und starb im hohen Alter nach einem erfüllten Leben. Und dann dieser ganz wichtige kleine Satz, er wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Das heißt, er ist zu diesen Menschen gekommen, die vor ihm schon gelebt haben. Das Leben nach dem Tod ist auch im Neuen Testament immer präsent. und auch eine wichtige Grundlage für unseren Glauben. Das unterschätzen wir vielleicht manchmal einfach, dass es eine Grundlage von unserem Glauben ist. Ich möchte dazu die Verse lesen aus 1. Korinther 15, 12 bis 17. Ich habe sie ja auch vorne, da heißt es: Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können dann einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch unser Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann ja nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor von euren Sünden gefangen. Es gibt da noch viele andere Verse, die das ungefähr sagen. Aber ich finde, diese Verse sagen das einfach so ganz klar und ganz deutlich, wo es eigentlich gar keine Zweifel danach mehr geben dürfte eigentlich. Und ihr seht also, dass unser Glaube an Jesus Christus, an Gott, ohne Auferstehung 0% Sinn macht. Und jeder Mensch wird nach dem Tod auferstehen. Und die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schande, zur ewigen Abscheu. In Daniel 12,2 heißt es so. In einer anderen Stelle heißt es aber auch die Auferstehung zum Gericht oder die Auferstehung des Gerichts. Dazu kommt dann später noch was. Was ist Ewigkeit? Wie stellt ihr euch das ewige Leben vor? Wie stellt ihr euch ewige Verdammnis vor? Oder wie stellt ihr euch einen ewigen Gott vor, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert? Ich habe euch da mal eine Grafik mitgebracht, die ja so die Weltgeschichte so ein bisschen zusammenfasst. Ihr seht hier eine Zeitachse, die Bibel auch beschreibt. Ich habe die ganzen Zahlen jetzt hier aus dieser Studienbibel mal rausgenommen. Und ganz links sehen wir die Schöpfung, 4000 Jahre vor Christus. Und ganz rechts sind wir heute. Und dann habe ich das noch ein bisschen eingefärbt. Ich hoffe, man kann das sehen. Das Alte Testament ist ein bisschen rötlicher eingefärbt links. Dann ein bisschen blau in der Mitte ist dann das Neue Testament. Und dann die Zeit der Gemeinde habe ich in grün leicht eingefärbt. Als Größenvergleich, ein Mensch lebt heute so circa 75 Jahre. Das passt in diese Zeitleiste ungefähr 80 Mal rein. Und wenn wir jetzt mal schauen, okay, wie viel ist denn das überhaupt, diese 6000 Jahre, die jetzt da ungefähr drauf sind? Wisst ihr, wie lange der älteste Mensch gelebt hat, von dem wir wissen? 969 Jahre. Jetzt packt mal die 969 Jahre irgendwo da rein. Das sind fast 1000 Jahre. Nehmen wir mal einfach nur von der Schöpfung bis 3000 vor Christus. Das ist schon ein ganzes Stück, oder? Das passt da ungefähr 6,5 Mal rein. Also stellt euch mal vor, die Menschen würden immer so lange leben. Dann wäre jetzt vielleicht die 7., 8. Generation am Start erst. Es ist eine krasse Sache, sich das mal vorzustellen. Aber trotzdem ist diese Grafik hier nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Die Ewigkeit, die fängt nicht da an, sondern die fängt, man kann gar nicht sagen, wo sie anfängt. Und ich habe sehr, sehr viel überlegt, wie kann man denn diese Ewigkeit beschreiben? Ich habe irgendwas gesucht, okay, kann man es hier beschreiben, kann man es damit beschreiben? Aber ich bin zu dem Schluss gekommen irgendwann, wir Menschen haben nichts, womit wir die Ewigkeit beschreiben können. Keine Zahl, keine mathematische Formel, nichts ist imstande, weil alles, was wir kennen, alles, ist ewig. Wir kennen den Abstand von hier bis zur Sonne, wir kennen den Abstand von hier bis zum weitest entfernten Stern und trotzdem ist es nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Wir können diese Ewigkeit nicht begreifen. Und allein das ist schon etwas, wo wir sagen können, okay, wenn wir uns versuchen, Gott vorzustellen, dann kann es nicht funktionieren, weil wir nicht verstehen können, was diese Ewigkeit ist. Aber es ist trotzdem sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen, über diesen großen Gott. Jesus erzählte, als er hier auf der Erde war, eine Geschichte von dem reichen Mann und von Lazarus. Die steht in Lukas 16, Verse 19 bis 31. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen, aber ich möchte sie einfach zusammenfassen. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Und da gibt es ein paar Punkte, die man daraus lernen kann, wenn man diese Geschichte durchliest und dann mal darauf achtet. Es gab zum Beispiel erstens kein Ende von der Existenz nach dem Tod. Also der reiche Mann und Lazarus sind ja irgendwann gestorben, aber sie haben nicht aufgehört zu existieren, nachdem sie auf der Erde dann verschwunden waren, sondern das Leben ging nach dem Tod weiter. Die zweite Sache, die man sich rausziehen kann, ist, es gibt nach dem Tod keine Bewusstlosigkeit oder keinen Seelenschlaf, dass man sagt, okay, mein Verstand ist dann irgendwie ausgeschaltet oder nicht mehr vorhanden. Was man auch lernen kann aus dieser Geschichte, es gibt keine Errettung aller Menschen. Dieser Lazarus, der wurde gerettet, aber der reiche Mann nicht. Der vierte Punkt, den man lernen kann aus dieser Geschichte, es wurde nach dem Tod keine zweite Chance angeboten. Dazu war nur das Leben da, die Zeit auf der Erde. Danach nicht mehr. Der fünfte Punkt, es gibt keine Reinkarnation oder Zurückkommen zur Erde. Ja, der reiche Mann wollte ja zurückkommen und seine Leute, die noch auf der Erde waren, warnen und sagen, hey, hört auf diesen Gott, hört auf die Propheten. Aber das gab's nicht. Der sechste Punkt, den wir lernen können aus dieser Geschichte, es gab kein Ende der Qual und keine Hoffnung auf eine Veränderung seines Zustandes für den Ungeretteten, also für den reichen Mann. Der wollte unbedingt, dass es besser wird an dem Ort, an dem er ist. Aber er hat keine Möglichkeit mehr dazu gehabt. Es war zu spät. Ups, der siebte Punkt, den wir da noch rauslesen können. Es war kein Ort der Läuterung, kein Ort, wo man sich bessern kann, sondern ein Ort ewiger Bestrafung. Der Ort, an dem der reiche Mann ja seine Zeit verbringen musste. Und viele glauben nicht an sowas. Die sagen, nee, sowas gibt's nicht. Weil Gott ist doch gut. Ich habe doch einen liebenden Gott. Der kann mich doch nicht zu so einem Ort packen oder Menschen, die nicht an ihn glauben, zu so einem Ort packen. Und ich kann da nur sagen, ja, Gott ist gut, Gott ist der liebevollste Gott, den es gibt, aber er ist auch gerecht. Und wenn jemand sein liebevolles Geschenk ablehnt und es mit Füßen tritt, dann kann Gott nicht sagen, ja, komm schalt trotzdem. Sondern dann ist er so gerecht und sagt, nein, die, die ja gesagt haben, die nehme ich gerne auf. Das können wir auch sehen in der Bibel, wie lieb Gott diese Menschen hat. Wenn Jesus zum Beispiel vor Jerusalem steht und anfängt zu weinen, als er die Stadt sieht, und weil er weiß, diese Menschen, die da drin leben, die sagen nein, die haben ihn abgelehnt. Und er weint da, weil es ihm im Herzen wehtut. Und Gott sagt auch selber in der Bibel, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern ich möchte, dass der Gesetzlose von seinem Weg umkehrt und lebe. Jesus ist unser Erlöser. Und wir Christen glauben, dass Jesus von Nazareth unser Erlöser ist, den Gott in die Welt gesandt hat. Wir glauben, dass er unser Christus ist, der sein vollkommenes Leben stellvertretend für unser sündiges Leben gab, indem er die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, auf sich nahm. Und auf diese Weise hat er uns von der Macht der Sünde befreit. Und dieser unvorstellbare Preis, ja, der Preis des Todes, der musste bezahlt werden, damit wir zu Gott kommen können, sündenfrei. Es liegt nur an uns selbst jetzt, an jedem Einzelnen, nicht an deinem Vater, nicht an deiner Schwester oder deinem Verwandten, deiner Freundin, sondern es liegt an dir persönlich, ob du dieses Geschenk annimmst und ja zu Jesus sagst. Auf diese Weise hat uns Gott zurückgekauft, ja, als er seinen Sohn, als er Jesus ans Kreuz geschickt hat. Habt ihr euch mal gefragt, was seitdem passiert ist? Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und dann? Das war das letzte Mal, dass Jesus auf der Erde war. Aber was macht Jesus jetzt im Moment? Wo ist er jetzt gerade? Man kann sagen, klar, da wo sich zwei oder drei treffen, da bin ich mitten unter ihnen, das stimmt. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aber was hat Jesus gesagt, was er macht, wenn er geht? Also wenn er in den Himmel geht. Es gibt da einen ganz coolen Vers in Johannes 14, Vers 2. Den könnte man vielleicht ab und zu mal auch auswendig lernen, um einfach zu wissen oder Leuten zu sagen, die fragen vielleicht. Da heißt es, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich hingehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Damit ihr immer bei mir seid. Wenn man diesen Vers ein bisschen auseinander nimmt, dann kann man da richtig schöne Wahrheiten feststellen oder Zusagen Gottes feststellen. Und dieses, damit ihr immer bei mir seid, also wenn er wiederkommt, damit wir immer bei ihm sind. Das ist ein sehr schöner Satz. Jesus Christus wird als Herr wiederkommen, weil er es gesagt hat. Er versprach seinen Jüngern, ich werde wiederkommen. Und er wird zu einem Zeitpunkt wiederkommen, wo ja, die Menschen vielleicht nicht so ganz auf ihn warten, wo uns unbekannt ist. Niemand weiß diese Zeit. Und diese Vorhersage wird genauso sicher eintreffen, wie seine Vorhersage, dass er wieder auferstehen wird, eingetroffen ist. Und er wird so kommen, wie er gegangen ist, sichtbar für jeden. Was bedeutet es, immer und ewig bei Jesus zu sein? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer seid, wo ich bin. Wir müssen unterscheiden zwischen denen, die glauben an Jesus und denen, die es nicht tun. Und jetzt schauen wir zuerst mal die Zukunft der Gläubigen an. Und da ist das nächste Ereignis, was die Bibel beschreibt. Jetzt gehen wir in die Zukunft ein bisschen. Also wir wissen ja nicht, wann es passiert, aber irgendwann wird es passieren. Das nächste Ereignis, was passiert, ist die Entrückung. Ich habe früher, weil ich es einfach immer schlecht verstanden habe und weil die Leute das immer so schnell erzählt haben, habe ich immer Entrückung verstanden. Also mit D, aber es heißt Entrückung. Also für die, die ja, den gleichen Fehler wie ich noch im Kopf haben, dann seid ihr hiermit aufgeklärt. Entrückung. Und dazu können wir ein paar Verse lesen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 14 bis 17. Ich lese sie euch vor. Da heißt es, denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen, also haben wir hier den mal da oben, alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die wir noch leben, also es gibt schon mal zwei Parteien, es gibt die Verstorbenen und es gibt die lebenden Glaubenden. Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihnen kommen. Denn der Herr selbst wird mit lautem Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Das heißt so, der nächste Schritt für diese ist die Auferweckung der Toten. Wo war ich jetzt? Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die wir noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um den Herrn zu begegnen und in Ewigkeit, wichtig, in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Und ich glaube, dass das ein wunderbarer Moment sein wird. Dieser Moment, in dem man endlich kapiert, wow, das Leben auf der Erde ist vorbei. Also nicht, dass wir jetzt alle sterben müssen, sondern dass wir, jetzt geht's zu Jesus. So, dieser Moment, ich glaube, der wird unsere Herzen so mit einer riesigen Freude erfüllen. Es gibt noch ein paar andere Verse, zum Beispiel aus 1. Korinther, oh, ich habe es da schon, 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, da geht es um diesen neuen Körper, den wir dann bekommen werden. Da heißt es, aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber alle, also sowohl die Toten als auch die Lebenden, aber alle werden verwandelt werden. So. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit ihrem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Ups. Mach nochmal dahin, wo man alle Pfeile sieht. Ja, genau, noch ein paar Mal weiter und dann kommen alle Pfeile. Die zwei Bibelstellen, also die Stelle aus 1. Korinther und aus 1. Thessalonicher, die gehören zusammen. Die beschreiben ein Ereignis. Und diesen Körper, den wir da bekommen werden, der wird so aussehen wie der, den wir jetzt auch haben. So können wir mal davon ausgehen, weil Jesus hat ja auch diesen Auferstehungsleib bekommen und die Jünger haben ihn erkannt. Jesus hatte seine Löcher von den Nägeln, die er noch hatte, sowohl in den Händen als auch in den Knöcheln oder in den Füßen. Ja. Das heißt, wir Menschen werden uns wahrscheinlich noch erkennen. Wir werden wahrscheinlich unsere Verwandten erkennen können, unsere Freunde erkennen können, aber wir werden nicht mehr diese Menschen sein, die wir auf der Erde mal waren, weil wir einen verwandelten Körper haben, der nicht mehr sterben wird. Was passiert als nächstes? Wir werden also entrückt, die Lebenden und die Toten. Dann geht's weiter zum Preisgericht. Als nächstes wird die Gemeinde vor den Richterstuhl Christi kommen. Direkt nach der Entrückung in den Himmel. Man muss dieses Wort einfach langsamer sagen, weil wenn man Entrückung sagt, dann hört sich das an, als wäre da ein D drin. Entrückung. Und hier wird das Preisgericht stattfinden. Aber für was braucht man ein Gericht, ein Preisgericht? Man wird ja nicht verurteilt. Ich meine, wir sind ja alle gerettet. Und das ist eine Sache, die uns vielleicht motivieren kann heute. Wenn wir wissen, okay, wenn wir irgendwann mal bei Jesus sind, irgendwann sind wir vor diesem Preisgericht. Aber was erwartet mich dort? Für was brauche ich ein Gericht, wenn ich gar keine Schuld mehr habe? Unser Leben, unser Tun, unser Handeln, unsere Entscheidungen, unsere Gedanken, alles, was wir denken und in uns haben, alles wird offengelegt. Und nur für das Gute, was wir dort haben, bleibt ein Lohn übrig. Und ich habe gemerkt, diese Verse, die jetzt kommen, die zitiere ich richtig gerne und richtig oft. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich sie auch schon zitiert. Nämlich die Verse aus 2. Korinther 3, Verse 11 bis 15. Da heißt es, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts, und hier ist dieses Preisgericht gemeint, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Passt eigentlich richtig gut jetzt hier zur Gemeinde, wo gerade umgebaut wird, oder? Von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Und ich muss bei so einer Geschichte immer an Menschen denken, die ihr ganzes Leben richtig für Jesus einsetzen und wirklich zurückstecken und sich wirklich aufopfern. Und ich denke, diese Menschen sind hier gemeint mit, die ihr Haus bauen mit Gold, Silber oder Edelstein. Und dann muss ich vielleicht an Menschen denken, wie der Verbrecher, der in der Bibel beschrieben wird, der am Kreuz hängt und sich und nichts mehr machen kann, um ja irgendwas Gutes vielleicht zu tun. Das Einzige, was er tun kann, ist zu sagen, ja, Jesus, hey, ich glaube an dich und bitte denk an mich. Mehr konnte der nicht tun. Und je nachdem wird dann wahrscheinlich auch der Lohn ausfallen, den man im Himmel erhalten wird. Und ich möchte euch das als Ermutigung, diese Verse sagen, lebt euer Leben so oder versucht es so zu leben, dass es Gott zur Ehre ist. Nicht heuchlerisch, nicht, dass ihr von anderen angesehen werdet, sondern Gott zur Ehre, weil ihr Gott damit die Ehre geben wollt und weil ihr vielleicht im Himmel einfach einen guten Lohn erhalten wollt auch. Jeder sollte sich anstrengen. Jeder, der Christ ist, sollte sich anstrengen, diese guten Häuser aus Gold, Silber und Edelsteinen zu bauen. Was passiert nach diesem Preisgericht? Also da oben steht es ja schon, das Hochzeitsmahl des Lammes. Da gibt es einen coolen Vers in Offenbarung 19, Vers 8 und 9. Die Gemeinde, also der Vers fängt an mit sie, aber damit ist die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Also Die Bibel bestätigt das hier nochmal mit Nachdruck und sagt, hey, das ist wahr, so wird es sein. Und da können wir uns riesig drauf freuen. Was passiert jetzt aber mit diesen Menschen, die nicht an Jesus glauben und die vielleicht auf der Erde zurückgeblieben sind, nachdem alle Gläubigen verschwunden sind? Ich habe da mal eine kleine Grafik, die uns das ein bisschen helfen, die uns ein bisschen helfen kann zu verstehen. Das geht nachher noch weiter. Also sobald wir bei Jesus sind, geht auf der Erde die große Trübsalzeit los. Die dauert laut Bibel 2 mal 3,5 Jahre, also insgesamt 7 Jahre. Und es gibt da ja am Anfang erstmal keine Christen, weil Jesus ja alle Christen zu sich geholt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Alle, wirklich alle Christen sind weg. Da geht erstmal das Chaos wahrscheinlich los. Und es wird ziemlich schlimm werden in dieser Zeit. Heißt aber nicht, dass in dieser Zeit keine Menschen zum Glauben kommen. Vielleicht stand einer kurz vor dieser Entscheidung und hat noch so ein bisschen gezweifelt. Und hat vielleicht schon dieses Wissen, vielleicht von dieser Predigt vielleicht sogar auch drin und weiß, hey, so eine komische Zeit wird da irgendwann kommen. Aber er hat noch nicht Ja zu Jesus gesagt. Und schwupp, alle Christen sind weg, aber er bleibt da. Und dann erkennt er, hey Mann, ja, diesen Jesus gibt es wirklich. Vielleicht kommt er gerade zu Beginn von dieser Zeit zum Glauben. Der Mensch tut mir leid, ganz ehrlich. Weil wir können in der Offenbarung ein bisschen nachlesen, was in dieser Zeit passieren wird, was für schlimme Dinge da passieren werden. Und ich sage euch, Leute, Corona ist eigentlich ein Witz dagegen. Es wird dort auch Seuchen geben in dieser Zeit und es wird, ich glaube, 1/4 der Menschheit wird davon sterben. Und heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Müsste man sich mal überlegen, 2 Milliarden Menschen, wo wollen die ganzen Leute hinpacken? Aber diese 7 Jahre, die gehen auch vorbei. Und wenn die 7 Jahre vorbei sind, dann wird Jesus zur Erde zurückkommen. Nochmal weiter. So. Und das lesen wir auch in Matthäus 24, Vers 29 bis 30. Unmittelbar nachdem diese schreckliche Zeit zu Ende ist, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten und die Sterne werden vom Himmel stürzen. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert und schließlich wird das Zeichen für das Kommen des Menschensohns, also Jesus, am Himmel erscheinen und unter den Völkern der Erde wird tiefe Trauer herrschen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Und wir, da wir ja ewig bei Jesus sein werden, werden Jesus begleiten. Da heißt es auch in Judas 1, Vers 14b, heißt es, siehe, der Herr ist gekommen mit Tausenden seiner Heiligen. Und die Menschen, die während der Trübsalzeit erkannt haben, wer Jesus ist, was sagt die Bibel zu diesen Menschen? Also in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10 können wir das lesen. Euch, die ihr verfolgt werdet, die Christen auf der Erde, also während der Trübsalzeit, und auch uns, also die wir mit ihm kommen, wird er Frieden schenken, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Jesus wird hier Gericht halten, an dem Tag, an dem er wiederkommen wird. Zu diesem Gericht kommen wir gleich noch. Die Ungläubigen wird er an diesem Tag verstoßen und die Gläubigen wird er zu sich holen. Und weil es wahrscheinlich so viele sind, oder ich weiß nicht warum, aber in der Bibel wird extra erwähnt, dass sogar die Engel mit auf die Erde kommen und dabei helfen werden, diese Menschen voneinander zu trennen. Ich lese mal weiter in diesem Thessalonicher Abschnitt. Da heißt es, er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen und über diejenigen, die die Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft und für immer vom Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Dies geschieht, wenn er kommen wird, um sich von denen, die zu ihm gehören, loben und anbeten zu lassen. Ihr werdet dann unter denen sein, die ihn preisen, denn ihr habt geglaubt, was wir von ihm weitergesagt haben. Das sind, wo ich sie gelesen habe, das sind ziemlich harte Verse für die Ungläubigen. Hier steht mit anderen Worten, dass die, die nicht glauben, dass sie von Gott oder von seinen Engeln getötet werden. Und hier wird auch gesagt, was wir tun werden. Wir werden Jesus anbeten und ihm Lieder singen, Gott verherrlichen. Ich fand die Anbetungszeit übrigens richtig schön. Habt ihr super gemacht. Mal ein Lob an euch nochmal. Das Gericht bei der Wiederkunft von Jesus ist auch einfach eine spannende Sache. Da können wir auch lesen in Zacharia 14, Vers 4 und 5 und 9. Da steht, an jedem Tag werden, also wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, an jedem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt, stehen. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und sein sehr breites Tal freigeben, das von Osten nach Westen verläuft. Denn die eine Hälfte des Berges wird sich nach Norden und die andere Hälfte nach Süden verschieben. Jesus wird ab hier 1000 Jahre sein Königreich auf der Erde aufbauen. Vers 5b geht's dann weiter. Dann kommt der Herr, mein Gott, und alle seine Heiligen mit ihm. Ich springe mal dann zu Vers 9. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jedem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden. Was heißt, zu Beginn vom tausendjährigen Reich gibt es keine anderen Götter mehr. Jesus wird alle anderen aus der Welt verbannen. Was auch heißt, dass jeder, der auf der Erde lebt, Jesus anerkennen muss. Weil jeder, der es nicht tut, wird von Jesus verbannt werden. Lesen wir mal Offenbarung 20, Vers 2 und 3. Was auch passiert an diesem Tag, an dem Jesus noch wiederkommen wird. Da heißt es, da packte er den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, den Satan und legte ihn für 1000 Jahre in Ketten. Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn, sodass der Satan die Völker bis zum Ablauf der 1000 Jahre nicht mehr verführen konnte. Danach muss er nochmal für eine kurze Zeit losgelassen werden. Das heißt, diese 1000 Jahre, die wir dann haben, ich mache mal ein bisschen vor, dass ihr auch ein bisschen mitschauen könnt, wo wir sind. Diese 1000 Jahre wird der Satan nicht mehr auf der Erde sein. Das heißt, es wird, ich denke mal, so gut wie keine Sünde geben. Das kann man jetzt nicht so genau aus der Bibel rauslesen, aber wenn der Satan verschlossen ist, dann kann man vielleicht davon ausgehen. Die Erde wird zu dieser Zeit erneuert werden. Das lesen wir auch in der Bibel. Darum habe ich da mal so einen Pfeil von dieser braunen Welt auf wieder eine schöne grüne und blaue Welt gemacht. Und das können wir vielleicht auch ein bisschen sehen in Römer 8, 19 bis 21. Da heißt es, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Also diese Trennung, ja? Die, die an Gott glauben und die es nicht tun. Dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt. An dem sie, also die Erde, von Tod und Vergänglichkeit befreit wird und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die Schöpfung, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und es bedeutet, ab diesem Tag, an dem das tausendjährige Reich beginnt, wenn die Erde wieder neu gemacht wird, da wird alles wieder perfekt sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein wie im Garten Eden, gehe ich mal davon aus. Keine CO2-Probleme, überall saubere Luft, ja, keine Erderwärmung, keine Corona-Krise und so weiter. Auch keine Gewalt. Es werden zu Beginn von diesen 1000 Jahren einfach perfekte Bedingungen herrschen. Und ich gehe davon aus, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass da nur noch Menschen leben werden, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben und die ihn als den Herrscher der Welt akzeptiert haben. Und weil die Zeit, ja, am Anfang einfach, weil alles so ideal ist, wird natürlich auch, wie wir es wahrscheinlich schon vermuten könnten, weil die Bedingungen sind so wie zu Beginn der Erde, dann werden die Menschen auch länger leben. Heißt auch die Bibel, sagt auch die Bibel in Jesaja 65, Vers 20, da heißt es, es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden. Und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gehabt haben. Die Jüngsten werden mit 100 sterben und wer die 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Die Menschen, die geboren werden, müssen sich da äußerlich dann zu Jesus bekennen. Wir machen nochmal einen kurzen Sprung zurück und schauen uns an, was mit den Menschen passiert, die während der Trübsalzeit zum Glauben an Jesus kommen, aber von anderen Menschen getötet werden, die den Märtyrertod sterben. Und mit diesen Menschen, also diese Menschen, die ja, können einem ja so ein bisschen leid tun, sage ich mal, weil sie einfach echt eine harte und schwere Zeit durchmachen. Aber für diese Menschen gibt es jetzt schon einen Trost in der Bibel. Und da heißt es in Offenbarung 20, Vers 4, da sah ich die Throne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Und aus diesem Vers kann man eindeutig rauslesen, dass es sich um die Menschen handelt, die während der Trübsalzeit sterben. Ja, weil es ganz explizit heißt hier das Tier, das Zeichen und diese ganzen Sachen. Sie haben Nein gesagt zu diesen Dingen und wurden dafür getötet. Und Jesus belohnt sie damit, dass diese Menschen mit ihm herrschen dürfen auf der Erde für diese 1000 Jahre. Und das ist jetzt schon ein sehr weiter Blick in die Zukunft. Und ich bin echt gespannt, ob alles so eintreten wird, wie man das rauslesen kann aus der Bibel. Oder ja, wo dann noch die Details liegen vielleicht in dieser Geschichte. Weil, ja, wenn man eine Geschichte anguckt und nur die Spitzen von den Bergen sieht und nicht die Täler, dann kann man, denke ich, noch ziemlich viel erwarten, was Jesus da tun wird. Gehen wir weiter. Oder versuchen es jetzt? Ja. Nach diesen 1000 Jahren gibt es eine letzte Rebellion. Und es ist für mich und für euch wahrscheinlich auch sehr schwer zu verstehen, wie unter diesen perfekten Bedingungen, wenn alles stimmt, wenn die Erde sauber ist, ja, wenn es eigentlich nichts Schlechtes mehr gibt auf der Erde, wie unter diesen perfekten Bedingungen trotzdem nochmal die Sünde und die Rebellion im Herzen der Menschen entstehen kann. Und hier zeigt sich, dass der Mensch einfach eine sündige Natur hat. Gott wird es zulassen, dass die Menschen während des 1000-jährigen Reiches, also dass sie sich auch irgendwann gegen seine Herrschaft stellen können. Und gegen Ende der 1000 Jahre, wie wir es vorher in diesem einen Vers schon gelesen haben, da wird dieser Teufel aus diesem Abgrund, in dem er gefangen genommen wurde, aus diesem Abgrund wird er wieder losgelassen. Auf die Menschen. Und da können wir ganz spannende Verse lesen in Offenbarung 20, Vers 7 bis 11. Da heißt es, wenn die 1000 Jahre vorüber sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird umherziehen und die Völker der ganzen Erde, die Gog und Magog genannt werden, zu verführen. Er wird sie zum Krieg sammeln, zu einem mächtigen Herr, so zahllos wie der Sand am Meer. Und ich sah sie, wie sie über die ganze Breite der Erde heraufzogen und Gottes Volk und die geliebte Stadt umzingelten. Doch vom Himmel her fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden alle in Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Nach dieser letzten Schlacht, die Bibel in so ein paar kurzen Versen beschreibt, da ist die Erde komplett zerstört. Da ist diese perfekte Erde, die Jesus da nochmal ja, aufbereitet hat, die ist kaputt. Die wird es nicht mehr. Ja, wird einfach nicht mehr zum Leben bereit sein. Wird nicht mehr fähig sein, dass Menschen dort drauf leben können oder dass es Leben auf dieser Erde geben kann. Und Jesus wird auch diese Erde dann komplett, ja, wegmachen und eine neue Erde machen, wie wir es dann in der Bibel lesen können. Was passiert aber auch, wenn diese letzte Schlacht passiert, werden auch diese Angreifer auch alle sterben, die sich gegen Gott gewandt haben. Und dann kommen alle Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Mal weiter. Genau, also hier unten kann man es jetzt nicht gut lesen. Hier steht, Nichtglaubende werden beim letzten Gericht gerichtet. Das heißt, alle Menschen, die gestorben sind und Jesus abgelehnt haben in ihrem Leben, die werden jetzt alle zusammen mit diesen Menschen, die zum Schluss noch rebelliert haben, die werden alle zusammen vor den großen weißen Thron gestellt. Und das ist das letzte Gericht, das wir in der Bibel lesen oder ja, lesen können. Und bei diesem Gericht werden zwei Bücher aufgeschlagen. Das eine ist das Buch des Lebens, wo man drinsteht, wenn man Jesus angenommen hat. Und ein anderes Buch, das nicht mit Namen genannt wird, ist ein Buch, in dem detailliert alle Werke drinstehen, die die Menschen so getan haben in ihrem Leben. Und jeder, der zu diesem Gericht erscheint, ja, ist ungläubig. Und jeder, der erscheint, steht nicht in diesem Buch des Lebens. Und die Tatsache, dass er nicht in diesem Buch steht, verurteilt den Betreffenden. Und ich denke, weil Gott ein gerechter Gott ist, wird er, denke ich, mit diesem anderen Buch die Schwere seines Strafmaßes wahrscheinlich bestimmen. Steht nicht so in der Bibel, aber man kann vielleicht einfach davon ausgehen, dass wenn man nicht in dem einen Buch steht, wenn man Jesus abgelehnt hat, dann wird im anderen Buch geschaut, okay, wie viel hast du verbrochen? Wie viel hast du gegen Jesus getan? Wie viel hast du gesündigt? Und vielleicht bestimmt es dann das Ausmaß der Strafe. Und am Ende wird Jesus alles neu machen. Und das lesen wir im zweitletzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 21. Und ich möchte jetzt mal nur Vers 1 und 2 lesen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und dann gibt es da noch den ganz bekannten Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt ist mit ihrem ganzen Unheil für immer vergangen. Ab hier beginnt das, was wir nennen die Ewigkeit. Bis hierhin gibt uns die Bibel Einblicke und weiter nicht. Das heißt, wir können maximal bis dorthin können wir sagen, ja, das könnte in Zukunft passieren, aber weiter nicht. Und zum Schluss können wir einfach nur darauf gespannt sein, wie alle Dinge im Detail ablaufen und was sich noch tun wird. Wir werden dabei sein. Und die letzte Sache, die ich euch mitgeben möchte, sind zwei Dinge. Erstens, wenn du Christ bist, dann lebe dein Leben mit Perspektive Ewigkeit und vergeude es nicht. Denn spätestens beim Preisgericht wirst du dann dafür belohnt werden. Und das Zweite, wenn du kein Christ bist, dann überleg dir die Sache nochmal ganz genau. Es geht nicht darum, hier auf der Erde ein guter Mensch oder ein guter Christ zu sein, sondern es geht um Leben und Tod. Es geht um ewiges Leben und den ewigen Tod. Amen.
Danke. Danke, lieber Simon, für die Predigt, ein großes Thema. Du hast uns sozusagen heilsgeschichtlich hier vor Augen gehalten, in die Eschatologie rein, persönliche Eschatologie, was noch alles kommen wird. Ein sehr spannendes Thema. Und wir wünschen euch auf eurem weiteren Weg auch alles Gute. Nach dieser Predigt bin ich überzeugt, du stehst in den Startlöchern, du möchtest noch mehr wissen, noch mehr lernen und deshalb gehst du auf die Bibelschule und ihr geht beide auf die Bibelschule nach Beatenberg in die Schweiz. Wir wünschen euch für euren weiteren Weg viel, viel Segen und sind gespannt, wie Gott euch führen wird. Danke auch euch nochmal für den Lobpreis und an alle Techniker. Diese Corona-Zeit erfordert noch mehr Technik. Da gibt es Leute, die auch den Livestream einrichten müssen. Und an euch alle einen herzlichen Dank. Ton, Bild, Techniker. Das ist alles nicht selbstverständlich, dass es Leute gibt, die sich da auskennen und die Zeit und Energie auch dafür investieren. Noch ein Blick auf die Ankündigungen nächste Woche. Wir treffen uns wieder um 19.45 Uhr übers Telefon zum Gebet. Gemeindegebet über Telekonferenz. Am Freitag trifft sich der Teamkreis und nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst an Pfingsten. Eine eingeladene Gruppe und parallel dazu natürlich der Livestream im Internet. Bevor wir noch einen Segen uns zusingen oder ihn hören, möchte ich noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und danke, dass du ein Gott bist, der die Zukunft kennt, der in seiner Allwissenheit alles wunderbar geplant hat. Und wir können einiges aus deinem Wort entnehmen und vieles bleibt auch ein Geheimnis und wir wissen nicht alles. Aber wir dürfen jetzt schon getrost sein, wenn wir dich kennen und wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir unsere Ewigkeit bei dir verbringen werden. Das hast du verheißen, du hast uns das zugesagt, dass du deine Kinder ans Ziel führen wirst und dass du alles neu machen wirst. Und auf diese Zeit freuen wir uns und wir leben mit Hoffnung, egal was noch passieren wird. Und Herr, wir bitten auch für die Menschen, die dich nicht kennen, die vielleicht diese ganze Botschaft ignorieren, weil sie nicht an dein Wort glauben. Herr, geh du ihnen nach und lass sie erleuchtet werden von deinem Geist, dass sie erkennen, dass du existierst und dass dein Wort wahr ist und dass auch das, was du offenbart hast, genauso zutreffen wird, wie viele Prophezeiungen schon zugetroffen haben. Zieh diese Menschen zu dir und lass sie ein neues Leben in dir bekommen. Amen. Ich verabschiede mich schon mal und mit den Worten Luthers befehle ich euch dem, dem ihr lieber seid als ihr euch selbst. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.
Kinder, seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend deren nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir.